Welle. Der Campus Talk.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Campus Talk hier bei Radio Webwelle. Mein Name ist Ben und heute soll, wie könnte es anders sein, sich alles um Corona drehen. Dabei wollen wir aber versuchen, die ganzen politischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge und Entscheidungen so gut es geht mal beiseite zu lassen und uns stattdessen mit etwas zu beschäftigen, was uns alle interessiert, nämlich uns selber. Was passiert in einer solchen Zeit eigentlich mit unseren Köpfen und welche Auswirkungen hat eine langfristige Isolation? Dazu darf ich natürlich mit anderthalb Metern Abstand Frau Professor Dr. Cordula Grinner hier im Studio begrüßen. Hallo Frau Grinner.
Hallo Herr Ackermann.
Ja, Frau Grinner, erstmal vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Sie haben sich in Ihrer Arbeit ja schon mit wirklich ganz vielen verschiedenen spannenden Dingen beschäftigt. Wollen Sie sich und Ihre Arbeit mal kurz unseren Zuhörern vorstellen?
Gerne. Ich bin hier an der THD Professorin für Wirtschaftspsychologie und habe mich im Studium auseinandergesetzt mit Psychologie und Informatik und dabei unter anderem die spannenden Gebiete der Mensch-Technik-Interaktion fokussiert. Das habe ich dann auch im Rahmen meiner Promotion weitergetrieben, habe mich dort mit der Gestaltung von Assistenzsystemen auseinandergesetzt und bin dann letztendlich über einen etwas längeren Schlenker über die IT-Beratung wieder zurück an die Hochschule gekommen. Zuerst mal an die Hochschule Fresenius in München, wo ich Psychologie und Wirtschaftspsychologie begleitet habe und bin jetzt seit September 2019 hier an der TH Deggendorf.
Das ist sehr schön. Frau Grinner, bevor wir richtig ins Thema einsteigen, erstmal eine eher halb ernst gemeinte Frage. Die wäre, wie oft muss man eigentlich dasselbe Wort in wie kurzer Zeit hören, bis man vollständig den Verstand verliert? Gibt es da so eine Obergrenze, wo man sagen kann, nee, also das kann ein menschlicher Organismus nicht mehr ertragen?
Sie meinen jetzt sowas wie Corona, Corona,
zum Beispiel,
Corona?
Ja.
Dazu sind mir jetzt keine empirischen Erkenntnisse bekannt. Das Einzige, was ich in die Richtung jetzt spontan aus dem Hut zaubern könnte, ist sowas wie die chinesische Wasserfolter. Aha. Also man kann tatsächlich über sensorische Reize letztlich sowas wie extrem qualvolle Zustände hervorrufen. Das wäre aber vor allem jetzt mit taktilen Reizen, also mit Tastempfindungen. Vermutlich geht das mit Wörtern schon auch. Also was ich jetzt als nächstes noch...
Es fühlt sich manchmal so an, auf jeden Fall, in manchen Situationen.
Ja, also sowas wie die Folter durch extrem laute Musik in Guantanamo, die ja auch betrieben wurde. Aber wie gesagt, was jetzt Wörter angeht, könnte ich Ihnen jetzt leider keine empirisch basierten
Wahrscheinlich
Erkenntnisse
besser liefern. Wahrscheinlich besser so im Endeffekt.
Vermutlich.
Aber es stimmt schon, wir werden wirklich permanent von allen Seiten mit diesem Thema konfrontiert im Moment. Und gerade bei so einem Ereignis möchte man ja trotzdem schon irgendwie up-to-date bleiben. Also man tut sich im Grunde selber an so ein bisschen. Auch wenn der Großteil der Nachrichten ja ziemlich negativ darüber ist, verständlicherweise. Die Frage, die sich mir da stellt, ist, wann kann man noch von up-to-date bleiben wollen reden, hinsichtlich des Medienkonsums? Und wo liegt die Grenze hin zum, ja vielleicht fast schon schädlichen Informationsüberfluss? Kann Überfluss an Informationen schädlich sein oder werden?
Überfluss an Informationen kann definitiv für unsere psychische Gesundheit abträglich sein. Und die Situation, der wir uns ja jetzt gerade gegenüber sehen, ist, dass wir in eine völlig neue Situation reingeworfen werden und in einer gewissen Hinsicht erleben wir alle so einen Kontrollverlust. Also das heißt, wir haben das Gefühl, uns etwas bricht über uns herein und wir wissen überhaupt nicht, was wir mit dieser Situation anfangen sollen. Und insofern ist eine der psychologischen Mechanismen, die dann einsetzen, so dieser Versuch, die Kontrolle wieder zu gewinnen, dass wir einfach versuchen, möglichst viel Information uns zu holen. Also es ist erstmal durchaus zu sehen eigentlich als eine Ressource, dass wir einfach versuchen, uns zu orientieren. Also man sagt eben tatsächlich auch Orientierungsreaktionen dazu. Und das aber dann nicht zu übertreiben, das ist dann eben auch so ein bisschen so die Kunst. Also ich würde sagen, wenn der Medienkonsum irgendwie über 4 Stunden pro Tag hinausgeht, würde ich jetzt noch nicht unbedingt als eine pathologische Diagnose stellen, würde aber sagen, dass man definitiv versuchen sollte, einfach seinen Medienkonsum, gerade was eben diese Corona-Neuigkeiten oder die Covid-19-News angeht, einfach zu limitieren.
Ja, ja. Ich merke das selber und ich habe auch schon viele andere von meinen Freunden und Kollegen gefragt, denen geht es genauso, die sagen auch, also je mehr ich darüber höre, desto weniger Lust habe ich auf das ganze Thema und kann es einfach irgendwann auch nicht mehr hören. Ne? So ist das. Jetzt werden die Ausgangsbeschränkungen wieder Schritt für Schritt gelockert und aufgehoben und ja, also man darf sich wieder mit mehr Menschen gleichzeitig treffen, darf wieder essen gehen, die Studenten dürfen wieder in Bars gehen, was sehr schön ist. Das heißt, gefühlt haben wir es über den ersten Berg so ein bisschen geschafft, was natürlich umso schöner ist nach der Zeit, jetzt nach langer Zeit in Quarantäne. Allgemein gefragt, was sind denn konkrete Auswirkungen einer so langen Isolationszeit auf die Psyche des Menschen?
Es gibt dazu unterschiedliche Erkenntnisse, die bereits auch schon vor längerer Zeit gewonnen wurden. Also das heißt, man hat ja bereits vor längerer Zeit zum Beispiel auch versucht herauszubringen, was passiert, wenn wir Menschen zum Beispiel für längere Zeit ins All schicken und sie dort isoliert sind oder wenn wir Forscher in die Antarktis schicken und die dort ein halbes Jahr isoliert sind. Also grundsätzlich kann man feststellen, dass wir Menschen einfach schon relativ soziale Tiere sind und dass wir somit einfach auch eigentlich auf so ein soziales Miteinander angewiesen sind. Und potenzielle negative Auswirkungen von so einer Isolation können eine Zunahme von Ängstlichkeit und Angst sein. Im schlimmsten Fall können Depressionen resultieren. Wir können eventuell auch mit sogenannten posttraumatischen Belastungsstörungen reagieren. Oder wir können so etwas wie eine akute Belastungsstörung entwickeln. Also das sind Phänomene, wie wir sie zum Teil bei einigen Prominenten sehen, die also so dann sowas wie wir umgangssprachlich sagen, so einen Social Media Meltdown erleben. Sei es jetzt Elon Musk oder andere Player jetzt aus dem deutschen Raum, die dann einfach sozusagen total dekompensieren aufgrund dieser psychischen Belastung, die diese Situation für uns alle darstellt.
Ja, ja. Dann natürlich gleich die Gegenfrage, natürlich, was können wir besser machen? Sie haben schon gesagt, wir sind soziale Tiere und wir sollen uns natürlich mit Menschen treffen. Abgesehen davon, was können wir noch machen, damit es uns einfach besser geht?
Wir können grundsätzlich erstmal versuchen, die ganze Struktur, die uns genommen wird, also das heißt dadurch, dass wir vielleicht im Homeoffice oder im Homestudying sind, fallen natürlich zum Beispiel jetzt die Vorlesungen weg, in die wir gehen müssen oder das Büro, in das wir gehen müssen. Und insofern tut es uns eigentlich ganz gut, wenn wir versuchen, uns selbst eine Struktur zu geben. Sei das, dass wir zum Beispiel immer zum selben Zeitpunkt aufstehen oder vielleicht gibt es ja tatsächlich einige Profs, die ihre Vorlesungen eben nicht im Vorfeld bereits aufgezeichnet haben, sondern die ihre Vorlesungen vielleicht als Videokonferenzen halten, sodass man da zumindest weiß, man geht jede Woche in die Videokonferenz oder man wählt sich jede Woche in die Videokonferenzvorlesung ein. Also das heißt, Struktur ist ein wichtiger Punkt. Ja. Dann, soweit es möglich ist, Sport zu machen, ist gut für die Stimmung, muss jetzt natürlich nicht im Fitnessstudio sein, sondern einfach zum Beispiel Übungen, die man angeleitet über YouTube machen kann, also zum Beispiel Yoga oder irgendwie sowas wie Seilspringen, wenn man Untermieter hat, die jetzt nicht irgendwie besonders undankbar darüber sind, dass man die ganze Zeit auf dem Haupt rumtrampelt. Oder man kann natürlich auch laufen gehen. Also das sind alles Sportarten, die halt vielleicht jetzt eher alleine möglich sind. Was wir darüber hinaus noch tun können, ist einfach versuchen, auch ausreichend zu schlafen. Also eben halt nicht sich um 3 Uhr nachts nochmal ein weiteres Corona-Rabbit-Hole runterzutauchen, sondern einfach auch versuchen, sich selbst die Erholung zu geben, die man braucht. Und ja, das übliche gesund Essen schadet natürlich auch nicht. Also nicht irgendwie mit Fast-Food und Bier auf der Couch sozusagen irgendwie total versumpfen. Und abschließend würde ich noch sagen, die sozialen Medien vielleicht eben nicht nur als Konsument zu nutzen, sondern eben auch als Produzent. Also das heißt, indem man zum Beispiel Blogposts schreibt oder indem man vielleicht einfach in Kontakt mit seinen Lieben bleibt und halt vielleicht auch einfach mal bei Menschen, von denen man länger nichts gehört hat, bei denen halt auch mal nachhorcht. Ja, so, wie geht's dir denn eigentlich oder so? Lebst du noch? Wie kommst du mit der Situation zurecht?
Ja, das ist ja interessant. Das sind ja eigentlich auch alles so ganz normale Dinge, die schon uns unsere Mamas früher gesagt haben, als wir klein waren, geh raus, geh spielen, mach Sport, ernähr dich gesund. Das sind eigentlich ganz normale Dinge, die wir eigentlich machen, aber kriegen wir nicht immer hin, leider. Ist das bei Ihnen auch so, dass es Ihnen auch trotzdem manchmal schwerfällt? Ich meine, Sie sind Psychologin, studierte und promovierte. Haben Sie damit nie Probleme mal?
Also ich neige definitiv dazu, viel zu arbeiten.
Wir haben ein Bewerbungsgespräch, Ihre 3 größten Schwächen. Ich arbeite viel zu viel.
Das kann aber tatsächlich ein Problem werden, wenn man dann einfach irgendwann, also ich habe nach dem ungefähr ersten Monat der Quarantäne dann echt gemerkt, dass ich wirklich wieder übelste Nackenbeschwerden hatte, wie ich sie eigentlich seit meiner Promotionszeit nicht mehr erlebt habe, weil ich einfach auch die ganzen Sportarten, die ich normalerweise mache, also ich klettere sehr gerne, ich gehe gern bouldern, ich mache normalerweise Yoga in einem Studio, all das ist weggefallen. Und dann habe ich eben irgendwann beschlossen, so okay, ich packe mich jetzt mal an der eigenen Nase und habe mir dann so eine 30-Tage-Yoga-Challenge rausgesucht, wo ich jetzt auch schon bei Tag 26 inzwischen bin. Einfach so jeden Tag irgendwas zwischen 15 und 40 Minuten Yoga, um halt einfach auch so ein bisschen fit zu bleiben. Also insofern, gerade zu Beginn der Pandemie, habe ich auch wahnsinnig viel einfach auch immer wieder so refresh auf den Pandemie-Tracking-Seiten, so nach dem Motto, wo steht Deutschland gerade im infektiologischen Geschehen, war bei mir definitiv auch der Fall.
Das ist gut zu hören, dass es nicht nur einem selber so geht. Ich würde gerne noch auf die Menschen eingehen, um die es ja eigentlich ja im Grunde um diese Pandemie geht, nämlich um die Risikogruppen. Wie gehen diese Menschen damit um, zu wissen, da ist jetzt so ein Virus da draußen in der Welt? Man hört in Nachrichten nur, ja, die gibt's und auf die müssen wir achten. Aber man kriegt irgendwie nicht so wirklich einen Einblick, wie es für die wirklich ist, in so einer Zeit zu leben. Ein Virus geht um, der nicht aufzuhalten zu sein scheint, sondern maximal bremsbar. Und der mich als Mensch einer Risikogruppe im schlimmsten Fall das Leben nehmen kann. Wie geht man damit um? Ich kann mir vorstellen, da ist massive Angst mit involviert.
Es werden einerseits sicherlich Angstzustände da sein. Mhm. Andererseits können wir aber teilweise auch beobachten, dass sich gerade viele Menschen aus Risikogruppen eher in so eine Art Scheuklappenblick hineinretten. Also dass sie teilweise das Virus auch negieren. Mhm. Also dass sie sagen, okay, das Corona gibt's ja gar nicht. Und dass man sozusagen über so eine gewisse Abspaltung, so nach dem Motto, ja, das gibt's gar nicht und das geht mich ja überhaupt nichts an, dass das auch so eine Art von Abwehrmechanismus ist,
einfach verneinen, ach, das gibt's ja gar nicht, das kann mir eh nichts antun.
Ja.
Ach, Wahnsinn, okay, jetzt eigentlich nur zum eigenen Schutz dann quasi.
Das ist eine Form von einem Selbstschutzmechanismus.
Da hat aber der Virus hat da... Dem ist das ziemlich egal.
Dem Virus, dem ist das ziemlich egal, ja. Und dann andererseits kann man dann natürlich auch vielleicht wieder Überreaktionen beobachten. Also es ist natürlich definitiv vernünftig, sich zu isolieren oder halt irgendwie auch zu versuchen, seine sozialen Kontakte zu minimieren. Es kann aber auch in eine Richtung gehen, dass zum Beispiel psychische Krankheiten oder psychischen Tendenzen, wie zum Beispiel eine gewisse zwanghafte Tendenz, dadurch verschlimmert wird. Also das heißt, natürlich ist es sinnvoll, dass wir uns die Hände waschen.
Ja.
Aber vielleicht wird jemand, der eine Immundefizienz hat, dann tatsächlich irgendwie zu so einem zwanghaften Händewäscher, dass man dann tatsächlich eben sich die Hände wirklich wund wäscht oder so, weil man einfach denkt...
Ach, das geht? Das ja, kannst du oft, wie oft muss man denn die Hände waschen, damit das passiert?
Dazu kann ich Ihnen jetzt leider keine Zahlen liefern, aber okay,
es muss ja sehr, sehr oft sein.
Also es gibt definitiv Patientinnen und Patienten, bei denen dann wirklich so die Haut dann so in Streifen quasi von den Händen abgeht.
Ach, Wahnsinn, okay.
Weil die sich halt einfach so häufig dann eben auch mit Schrubben, dann teilweise eben auch, wie Trump das so nett andeutet, eben zwar nicht Bleiche trinken, aber halt dann eben die Hände tatsächlich mit Bleiche desinfizieren und das sind dann natürlich so über die Zeit hinweg einfach wahnsinnig schädliche Dinge, die man seiner Haut dann einfach antut.
Oder sich Desinfektionsmittel spritzen.
Ja, genau, all diese
so Sachen,
all diese sinnvollen.
Ganz tolle Ideen, Mr. Trump.
Genau.
Tatsächlich, ich will ein bisschen auf die USA sogar jetzt kommen. Jetzt waren ja diese Proteste und Ausschreitungen in den USA wegen und gegen Rassismus, die dann auch zu uns rübergeschwappt sind. Ich glaube, es waren in Berlin 15.000 circa Demonstranten, wenn ich mich nicht täusche, Frankfurt waren es knapp 9.000, in München sogar über 25.000. Wie gesagt, wir wollen jetzt heute in dem Rahmen nicht zu politisch werden und auch nicht inhaltlich auf die Proteste eingehen. Darum soll es bei uns heute nicht gehen. Jetzt ist aber Corona noch lange nicht vorbei. Das hört man immer wieder. Und dann kommen genau jetzt 10.000 Menschen zusammen, obwohl sie alle ganz genau wissen, in was für einer Lage wir uns gerade momentan befinden. Ich würde dazu erstmal ganz gerne einfach Ihre allgemeine Meinung hören, was Sie so davon halten, ob Sie dafür Verständnis haben vielleicht auch oder nicht. Und dann als konkrete Frage noch, wann war eigentlich dieser Punkt, dass unsere Akzeptanz gegenüber der Isolation zu wirklich Ignoranz wurde? Ich finde, man hat es nämlich schon gemerkt, mit der Zeit ist es den Leuten immer und immer mehr egal geworden.
Gut, ich fange erstmal mit der ersten Frage an. Es ist natürlich eine schwierige Erwägung, ob man jetzt sagt, okay, gut, wiegt jetzt der Schutz entweder der eigenen oder auch der Gesundheit von potenziellen Risikogruppen mehr oder wiegen eben so demokratische Grundbedürfnisse oder auch demokratische Grundrechte mehr. Also es gab ja da auch schon ganz zu Beginn oder relativ zu Beginn der Pandemie kritische Stimmen, die gesagt haben, ja, wir werden hier entmündigt oder wir werden quasi tatsächlich unsere Rechte beraubt. Mhm. Und das ist eben immer so diese Abwägung, okay, welches Bedürfnis wiegt höher? Ich persönlich finde es sehr nachvollziehbar, dass man eben gegen diesen strukturellen Rassismus auch protestiert. Ich meine, ich denke, dass da in den USA sehr viel Aufarbeitung eben gerade nicht stattgefunden hat. Ich meine, wir als Deutsche müssen ja da sowieso super vorsichtig sein, aber ich denke, wir versuchen zumindest unsere Historie in diesem sehr, sehr dunklen Kapitel unserer Geschichte aufzuarbeiten. Aber Absolut. Ich finde, das ist in Amerika einfach... Also wie gesagt, ich glaube, da gibt es noch viel zu tun. Und deswegen habe ich dafür erstmal prinzipiell von so einer demokratischen Seite oder auch von einer vielleicht Seite, dass wir uns ja auch irgendwie weiterentwickeln wollen, absolut Verständnis. Ja. Aber ich persönlich würde zu diesen Protesten jetzt aktuell nicht gehen, eben gerade aus so einer Risikoerwägung. Und ich meine, die Frage ist natürlich, okay, gut, wie lange können wir quasi sozusagen so etwas wie das Ausdrücken von unseren Rechten, also quasi halt einfach das Recht auf Protest, wie lange kann man das einschränken oder zurücknehmen, ohne dass vielleicht irgendwann einfach auch so der demokratische Meinungsbildungsprozess total darunter leidet. Also das finde ich eine wahnsinnig schwierige Erwägung.
Absolut, das ist auch ein sehr heikles Thema. Absolut. Aber ja.
Definitiv. Also das erstmal zu Ihrer ersten Frage. Sonst habe ich Ihre zweite Frage vergessen.
Ich wollte konkret was. Wann war der Zeitpunkt? Kann man da einen genauen Zeitpunkt bestimmen, wo einfach unsere Toleranz gegenüber dieser ganzen Isolationsphase wirklich zu Ignoranz wurde und dann ja wir jetzt einfach das Problem ignorieren?
Also ich könnte jetzt schwer einen konkreten Zeitpunkt benennen.
Das ist mehr so schleichender Vorgang.
Ja, weil also natürlich können wir hier auch wieder von der psychologischen Seite von einem Phänomen wie Habituation sprechen. Mhm. Also das heißt, zu Beginn ist diese Situation der Pandemie für uns alle ja noch sehr neu gewesen und dann irgendwann haben wir uns quasi dran gewöhnt und dann ist halt vielleicht auch so dieses Phänomen eingetreten, naja gut, aus meinem Umfeld ist jetzt niemand gestorben und halt vielleicht auch nicht aus dem Umfeld meines Partners und auch nicht aus dem Umfeld von sehr vielen Menschen, die ich kenne. Und ich denke, das sind wir in Deutschland vielleicht auch noch in einer privilegierteren Situation, wie jetzt eben gerade zum Beispiel in Norditalien oder auch in Amerika, in New York, wo wirklich die Situation ja so eklatant schlimmer war, dass man da auch wirklich einfach gar nicht anders konnte, als zu sehen, das ist wirklich etwas, was ganz massive Impacts hat und eben auch Menschenleben fordert. Und deswegen ist vielleicht auch gerade dieser extrem gute Umgang, den da die deutsche Politik mit der Pandemie gefahren hat, vielleicht eigentlich auch so ein bisschen zum Nachteil gewesen, weil wir einfach auch gar nicht so drastische Auswirkungen bemerkt haben oder sagen wir mal vergleichsweise sanfte Auswirkungen.
Ja.
Wie
ja,
gesagt, ich möchte jetzt keinen der Todesfälle irgendwie kleinreden, aber einfach im Vergleich zu dem, was halt in anderen Nationen passiert ist.
Und das ist natürlich auch immer was anderes. Sie haben es gerade eben gesagt, wenn einem im direkten Umfeld man davon nichts mitbekommt, dann neigt man einfach dazu, das einfach als nicht so schlimm zu erachten. So, ja, so schlimm ist es eh nicht. Na, wenn in der Realität ist es eben leider doch so. Wenn man auf die Zahlen schaut, dann ist es nun mal leider so. Ja, eine Frage zu einem etwas anderen Thema. Ich hoffe, ich schweife nicht zu sehr vom Thema ab. Aber auch zu Corona gab es schon zahlreiche Verschwörungstheorien. Und das ist etwas, was mich interessiert, nicht die Theorien an sich. Zuletzt bekannteste war ja wohl, dass Bill und Melinda Gates, das Coronavirus erschaffen haben sollen, um die Welt zu regieren und die Menschheit irgendwie durch Zwangsimpfungen kontrollieren wollen und sowas. Und Verschwörungstheorien sind ja erstmal nichts Neues. Also das gibt es ja schon seit Jahrhunderten, seit Anbeginn der Zeit quasi. Ich persönlich habe aber das Gefühl, es wird ein bisschen mehr von Zeit zu Zeit und die Geschichten werden immer abstruser. Deswegen, ich würde gerne wissen, wie kommt man dazu, solche Geschichten zu glauben und gibt es da einen Zusammenhang zu Corona? Um das kurz noch auszuführen, um die Frage genau zu stellen, ich merke, wenn ich nicht viel zu tun habe, was auch in der Isolation der Fall war teilweise, und ich in den Tiefen des Internets unterwegs bin, dann passiert es irgendwann, dass ich einfach aufhöre zu hinterfragen. Ist das vielleicht, kann man da so einen Zusammenhang vielleicht dazwischen sehen?
Ich glaube, ich würde den Zusammenhang eher in die Richtung sehen, dass der Charme von Verschwörungstheorien ja ist, dass sie vieles vereinfachen. Einerseits, dass sie aber andererseits auch konkrete Sündenböcke benennen, also konkrete Schuldige an der Situation, unter der wir jetzt alle natürlich auf die ein oder andere Art und Weise leiden. Also das heißt, entweder können wir halt vielleicht gewisse Familienmitglieder nicht mehr sehen oder vielleicht eben tatsächlich, wenn wir etwas älter sind, Partner nicht mehr, weil die in Pflegeheimen sind. Also das heißt, wir leiden unter einer Situation, aber so ein Virus ist eben irgendwie ein ziemlich undankbarer Verantwortlicher, weil das heißt, man kann ein Virus nicht anschreien.
Ja.
Und wenn man diese Schuld aber personifiziert, also das heißt, wenn man das quasi auf Bill und Melinda Gates oder auf wen auch eben immer abschiebt, dann hat man sozusagen eine Personifizierung und das ist dann leichter. Andererseits neigen, wie gesagt, diese Verschwörungstheorien auch dazu, halt einfach, wie gesagt, so dieses ganze komplexe Geschehen, auch so diese Vorwürfe, die man teilweise den Wissenschaftlern macht, ja, ihr ändert ja täglich eure Meinung. Nein, sie ändern nicht täglich ihre Meinung, aber sie haben einfach neue Fakten, auf die sie zurückgreifen können, so die halt eine Änderung der Hypothesen, mit denen man arbeitet, erforderlich machen. Und das ist aber einfach natürlich auch neben dem Ganzen, was emotional auf uns einstürmt, vielleicht teilweise eben auch noch eine intellektuelle Überforderung. Und das Ganze wird durch diese Verschwörungstheorien eben so runtergebrochen auf ein simpleres Modell und dann kann man eben sagen, ja, und das sind eben die Chemtrails oder das sind die Eidechsenmenschen oder was auch eben immer.
Dann kann man leicht sagen, ja, so ist es und nicht anders.
Ja, und andererseits spielt natürlich vielleicht auch so eine gewisse soziale Komponente mit. Also das heißt, wenn vielleicht jemand aus meinem Umfeld irgendwas teilt und die Person teilt es aber eigentlich nur, weil sie sich denkt, so, was sind denn das irgendwie hier für komische Theorien oder sich vielleicht eigentlich eher darüber lustig macht, aber das jetzt so unkommentiert weiterschickt, dann ist vielleicht unter 10 oder 20 Leuten, mit denen man sowas teilt, dann vielleicht auch einer oder zwei, die das tatsächlich ernst meinen und halt denken, okay, er oder sie hat das mit mir geteilt, weil er mich vielleicht auf irgendwas hinweisen möchte. Und sodass sich dann eben vielleicht aus so Dingen, die man eher als einen Witz meint, das dann vielleicht tatsächlich bei jemandem ankommt, als eher so, okay.
Ja, okay. Also auf jeden Fall sehr interessant. Ich werde es, glaube ich, trotzdem nie ganz verstehen, warum sie dann sowas glauben, aber das ist schon mal ein Anfang auf jeden Fall. Thema Homeoffice. Da gibt es ja auch verschiedene Meinungen dazu. Die einen finden es toll, von zu Hause aus zu arbeiten und damit flexibler zu sein. Die anderen fehlt die Struktur so ein bisschen, von der wir auch vorher schon geredet haben und von was ich gehört habe, auch so ein bisschen die Trennung von Job und Privaten. Und wieder andere wollen einfach nicht noch mehr mit der Familie zu tun haben. Ich meine, zwei Abendessen in der Woche werden ja wohl reichen. Aber Spaß beiseite. Denken Sie, ist es sinnvoll, Homeoffice auch nach Corona weiter zu etablieren und etabliert zu lassen?
Ich denke, dass das sicherlich etwas damit zu tun hat, was sozusagen auch die Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes mit sich bringen. Also das heißt, ich denke, manche Tätigkeiten, gerade konzentrierte Tätigkeiten, wie jetzt als Wissenschaftler zum Beispiel Papers zu lesen oder Papers zu verfassen oder als Studierender eben eine Studienarbeit zu schreiben, das geht sicherlich am besten alleine am Schreibtisch.
Absolut.
Wohingegen andere Dinge, wie eben zum Beispiel sowas wie die klassische Vorlesung, eben vielleicht nicht deswegen ein gutes Modell ist, weil wir sie schon seit Hunderten von Jahren praktizieren, sondern auch, weil vielleicht eben einfach so ein gewisses soziales Miteinander, so eine Diskussionskultur oder eben in Unternehmen auch einfach sozusagen Meetings, mit denen man Ideen einfach ad hoc direkt mit mehreren Personen bespricht, weil das auch was sehr Wertvolles ist. Und insofern denke ich, dass so einerseits die Natur der Aufgabe bedingt, ob wir Tätigkeiten vielleicht auch in Zukunft eher im Homeoffice oder eher im Büro machen sollten. Andererseits denke ich, werden sicherlich auch persönliche Präferenzen eine Rolle spielen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es bestimmte Leute gibt, die einfach nach Corona vielleicht, weil sie nicht so viel mit ihrer Familie zu tun haben wollen oder vielleicht, weil sie einfach auch eine sehr kleine Wohnung haben und oder eben nur ein kleines Zimmer, dass man da dann einfach auch sich freut, rauszukommen ins Büro. Zuletzt, ja, also ob man einfach das überhaupt schafft, sich zu Hause halt auch irgendwie gut genug zurückzuziehen, dass man eben tatsächlich konzentriert arbeiten kann. Also Stichwort Familie und wie sieht es mit der Betreuungssituation zu Hause aus?
Okay, auf jeden Fall ein gutes Mittelmaß finden und die die Freiheit für diejenigen schaffen, die es haben wollen.
Ja, und
aber
eben
nicht verpflichtend machen.
Ja, und eben vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung auf Seiten der Unternehmen. Also manchmal spricht man ja auch von diesen entgegengesetzten Trends. So das eine ist der Absentismus, also Personen, die eben besonders viel krank sind zum Beispiel. Und das andere ist der Präsentismus, was in Kulturen wie Japan zum Beispiel sehr ausgeprägt ist. Also dass man eben wirklich sagt, man muss 10, 12, 14 Stunden an seinem Arbeitsplatz sein. Ja. Ganz unabhängig davon, wie viel man jetzt tatsächlich performt, aber einfach dieses Gesicht zeigen und anwesend sein. Und ich denke, dass das in bestimmten Unternehmen schon auch noch so eine Kulturfrage ist. Also nur der Mitarbeiter, der anwesend ist, kann auch etwas leisten oder über Anwesenheit ist natürlich auch eine primitive Form der Kontrolle möglich.
Ja. An das hatte ich auch gedacht. Ich meine, wenn er da ist, dann kann ich kontrollieren, was er macht.
Ja, oder man redet sich vielleicht zumindest als Manager ein, dass es möglich ist zu kontrollieren. Weil ich meine, wenn Sie eine Führungsspanne von vielleicht 5 oder 10 Mitarbeitern haben, dann werden Sie es trotzdem nicht schaffen, alle 10 permanent zu kontrollieren.
Keine Frage.
Und gerade in modernen Arbeitsumfeldern, also das heißt, wir gehen ja auch immer stärker zum Beispiel in serviceorientierte Bereiche rein, in Dienstleistungsbereiche, sehr viel Wissensarbeit, wo es auch wahnsinnig schwierig ist, das wirklich auch einfach noch adäquat zu kontrollieren oder wo man das vielleicht auch gar nicht möchte, weil man eigentlich vielleicht ja eher auf einen mündigen Mitarbeiter setzen möchte.
Ja, Wir müssen relativ bald zum Schluss kommen. Da noch eine letzte Frage, bei der Sie entscheiden können, ob Sie sie eher positiv oder negativ beantworten wollen. Mal zusammengefasst, welche Veränderungen werden Ihrer Meinung nach Corona noch Bestand haben? Also welche nachhaltigen Veränderungen wird Corona auf uns und unsere Gesellschaft haben?
Ich äußere das vielleicht mal in Form eines Wunsches. Also ich, würde mir wünschen, dass die Form, wie wir mit Wissenschaft jetzt gelernt haben, umzugehen oder auch einfach wissenschaftliche Arbeit zu schätzen, dass wir das auch mitnehmen im Sinne von, dass zum Beispiel Entscheidungen in der Politik basierend auf Fakten getroffen werden und nicht so sehr basierend auf Meinungen. Ja. Also wenn wir das schaffen, wäre ganz viel geholfen. Und was vielleicht noch eine weitere Hoffnung wäre, ist, dass wir vielleicht auch, was so diese Zusammenwirkung von Klima und Corona angeht, dass wir uns vielleicht einfach ein bisschen besser überlegen, müssen wir tatsächlich für jedes Meeting nach London oder China chatten oder können wir vielleicht auch einen gewissen Teil der beruflichen oder auch privaten Reisetätigkeit einfach ein bisschen einschränken. Nicht, dass wir jetzt überhaupt nicht mehr rauskommen aus unserem Land, aber dass wir einfach so vielleicht ein bisschen weniger reisen und vielleicht einfach ein bisschen mehr uns auch dessen bewusst werden, wie schön es halt auch zu Hause sein kann.
Das finde ich jetzt ein gutes Schlussstatement. Damit würde ich sagen, beenden wir unser Gespräch für heute. Vielen Dank nochmal, Frau Krinner, dass Sie heute hier mal uns die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank. Und ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund und bis bald. Ciao.